Heute Morgen geht es um das Thema rund um die Uhr beten. Der Paulus sagt an einem Ort, wir sollen immer beten. Betet ohne Unterlass. Und er denkt, eigentlich müssen wir jemanden einladen, so einen wie einen professionellen Better. Und heute ist es eine professionelle Betterin, die wir eingeladen haben. Wir werden dann sehen, wie professionell Esther ist. Ich darf dich bitten, zu mir zu kommen. Esther, wir setzen uns, das ist ein bisschen bequemer. Genau. Esther Rüger, Kasper, ist in Winterthur daheim und ist Leiterin vom Gebetshaus in Winterthur. Bevor wir ganz noch persönlich werden, jetzt, und wir werden eigentlich heute vor ein bisschen Gespräch führen, was das eigentlich heisst. Und das wird uns ermutigen, was heisst das eigentlich, Beterin sein. Vielleicht kannst du etwas sagen zu dem Gebetshaus, das hier in Winterthur ist. Du hast ein paar Bilder mitgebracht.
Ja.
Zuerst einmal deine Familie natürlich, die du heute einen Teil davon mitgenommen hast.
Genau, also oben mein Mann und meine drei Töchter, die wir auch noch einmal sehen. Zwei davon sind sogar mit heute Morgen. Das ist besonders schön, genau. Und da sieht man, jetzt hat man so einen Einblick in unser Gebetshaus. Nebendran hat es noch mal einen etwa gleich grossen Raum, der ein Gemeinschaftsraum ist. Da habe ich jetzt kein Foto dafür. Da sieht man so, wir haben Piano, also Möglichkeiten von Musik. Das war jetzt auch ein bisschen speziell eingerichtet. Der Tisch ist einmal sonst nicht dort. Aber wir haben Anbetungszeiten, wo Gruppen sich treffen für ein, zwei Stunden einfach in der Anbetung vor Gott. Genau, man kann auch kreativ werden, wie ihr könnt die letzte Woche. Das ist so der hintere Teil. Dann, ich muss weitergehen. Nein, ist okay. Da haben wir auch für die Gebetswoche eingerichtet gehabt, und zwar haben wir gefunden, wir möchten auch Familien ansprechen mit kleineren Kindern und haben genau auch in einem Raum so ein verschiedene Posten gehabt, mit Anleitung zu Gummibärli-Gebet, wie beten wir für die Welt mit einem Weltpuzzle, einfach so ein praktische Sachen. Das eine ist Gemeinschaft, das andere ist, dass wir auch eigentlich im hinteren Teil vom grossen Raum, das ist irgendwie nicht dabei, das ist irgendwie rausgekommen, hat so einen Raum, wo man sich ein bisschen zurückziehen kann, in einem bequemen Stuhl sitzen, ein bisschen im Dünkleren sein. Oder auch unten im Keller haben wir noch einen Raum mit einem Kreuz, wo wir Audienzsaal nennen, Audienzraum, einfach so vor Gott zu kommen.
Mhm. Jetzt gibt es ein Gebetshaus in Winterthur. Eigentlich sollte ja jede Kirche ein Gebetshaus sein. Warum braucht es noch ein spezielles Gebetshaus?
Ich glaube, es hat durch alle Zeiten, von der Kirchengeschichte, würde ich sagen, hat es immer wieder so Zeiten gegeben, wo vielleicht etwas vernachlässigt worden ist, ein Teil, und dann besondere Betonung erfahren hat. Und ich glaube, das ist so in den letzten 20 Jahren vielleicht geschehen mit Gebetshäusern, wo Leute plötzlich gemerkt haben, hey, wir beten so ein bisschen fast mechanisch manchmal, aber wir suchen nicht mehr wirklich die Gegenwart von Gott. Mhm. Und es gibt wie noch eine andere Dimension, wo ich würde sagen, es ist gerade bei den Heiligen, wenn man Gebet von den Heiligen sieht, ist das durch die Jahrhunderte immer da gewesen, die Dimension von die Gegenwart von Gott erleben. Und ja, ich glaube, sie sind daraus entstanden, dass aus dieser Sehnsucht auch, sagen, hey, Gott ist noch anders erfahrbar als so in unserer aufgeklärten, modernen Zeit.
Du hast mich, als wir uns getroffen haben, zur Vorbereitung herausgefordert, hast gesagt, eigentlich ist es wahrscheinlich auch, weil viele Kirchen zu sind. Wenn man nämlich geht, steht man vor verschlossenen Türen. Da habe ich gedacht, zum Glück ist das bei der Mosaik-Kirche nicht so. Aber siehe da, sie hat gesagt, ich habe auf eurer Homepage geschaut, also auf dem Google gesucht, nach Mosaik-Kirche und er stellt, öffnet Sonntag um 10 Uhr. Steht im Google. Habe ich im Wilf gesagt, müssen wir unbedingt ändern. Also das war fast ein bisschen peinlich, oder? Wir haben nur am Sonntag um 10 Uhr offen. Sonst ist es immer zu. Also die Woche haben wir geübt, es war immer offen, immer der Hintereingang, ganz genau. In der Schweiz gibt es inzwischen so viele Gebetsbewegungen. Ich habe mal aufgeschrieben, Gebet für die Schweiz, 24-7, Prayer, Verein Abraham, Mom in Prayer, Gebetshäuser. Kann man sagen, die Schweiz ist ein Gebetsvolk geworden?
Wäre schön. Ich glaube, es ist richtig, was geht. Mit all diesen verschiedenen Gebetsinitiativen würde ich auch sagen, es gibt so Spezialisten, mhm, wo ich mich nicht als so bezeichne. Ich sage jetzt, an der Basis, wie sagen wir, der Grassroots, mhm, also ob das dort auch so ist, mhm, weiß ich nicht. Ich glaube, manchmal ist es noch nicht so dort angekommen. Mhm. Und es ist nicht unbedingt einfach, in so spezielle Kreise hineinzukommen. Und ich glaube, dem möchte auch ein Gebet zu uns entgegenwirken.
Ich habe dir im Vorbereiten gesagt, mich würde interessieren, du bist ja Spezialistin jetzt zum Beten. Also dein Gebetsbuch, das du schreibst, oder das Buch, das du schreibst, heisst wahrscheinlich «Ich weiß, wie es geht». Jetzt hast du mir heute eine Folie mitgebracht, dass dein Buch nicht so heisst. Ich denke, das heisst eben «Ich weiß, wie es geht». Dein Buch heisst anders. Warum heisst dein Buch so?
Unterwegs einerseits, denke ich. Ich glaube, ganz allgemein in meinem Leben, ich bin gerne unterwegs. Ich reise gerne. Ich empfinde, auch stark mein Leben ist ständig unterwegs sein. Der Sehnsucht Raum geben. Mhm. Ich glaube, das drückt es aus. Ich will mich nicht als professionelle Beterin oder Expertin bezeichnen. Aber ich glaube, was ich gelernt habe, ist, wir können dieser Sehnsucht in uns rumgeben, weil ich glaube, wir haben alle eine Sehnsucht in uns drin, wo eigentlich die Sehnsucht nach Gott ist. Aber wir müssen dieser rumgeben, wir müssen uns die Zeit geben, das zu entdecken.
Jetzt sagst du, du bist keine Spezialistin und gleich leitest du ein Gebetshaus. Das heisst, du willst die Leute ermutigen zum Beten. Am besten kann man ja ermutigen, wenn mit dem eigenen Beispiel. Wie sieht denn dein persönliches Gebetsleben aus? Wir kommen nachher noch ein bisschen konkreter drauf, aber so mal so allgemein.
Allgemein?
Wie sieht denn das aus, dein Gebetsleben?
Sehr unterschiedlich. Ich wünschte mir, ich hätte ganz einen schönen Rhythmus. Ich könnte das so präsentieren. Nein, ich wünsche mir eigentlich nicht. Ich liebe es, mitten im Leben zu sein. Und was ich versuche, ist, also ehrlich gesagt, ich tue mir auf meinem Handy jeden Tag mit einer speziellen Melodie eine Erinnerung setzen, dass ich mir wirklich die Zeit nehme. Weil ich merke, so schnell kommt anders dazwischen. Und zum Sagen, hey, ich habe die Zeit. Es ist nicht regelmäßig immer als erstes am Morgen. Es kann irgendwann sein und einfach sagen, das gehört nur Gott. Mhm. Und mir ist es wichtig, dann auch eine Zeit zu haben, wo ich nicht mache, nicht rede, sondern vielleicht auch mit Musik. Einfach mich ansetzen. Das kann wirklich manchmal 3 Minuten, manchmal 5, idealerweise sicher 15. Einfach aber, da zu sein, aber, in dieser Gegenwart von Gott.
Aber beten ist doch eigentlich ich rede. Sonst ist es ja schweigen.
Ich denke, es ist ein Teil. Ich würde sagen, Beten ist eine Beziehung. Mhm. Mhm. Beten ist auch das Unterwegssein für mich, mhm, mit Gott. Sei das jetzt eben in einer bestimmten Zeit oder im Alltag.
Also könnte man sagen, es ist eigentlich so wie etwas dieser Sehnsucht nachspüren. Vielleicht Sehnsucht ist etwas, was sich noch nie erfüllt hat.
Ja, ja.
Du erwartest also immer, dass sich eigentlich noch etwas mehr erfüllt in dieser Beziehung mit Gott.
Ich glaube schon, also dass ich ein bisschen tiefer drin komme. So. Ja.
Es sind eine ganz spannende Familie, sind sehr viel unterwegs gewesen. Hast du beim Vorbereiten das gemerkt, wenn man mit den Restern unterwegs ist, merkt man, sie redet immer wieder Englisch zwischen. Ich glaube, ihr redet daheim in Englisch, habe ich den Eindruck. Das ist ja eure Herzenssprache. Ja. Ihr sind 6 Jahre in Hawaii gewesen, mit Jugend mit einer Mission. Ich habe den Eindruck, das hat euch stark geprägt. Was hat denn so geprägt, die 6 Jahre?
Also ich würde sagen, es ist ein Teil von der Sehnsucht. Es war immer ein gemeinschaftliches Leben. Das ist auch, wenn ich aufgewachsen bin. Mhm. Ich glaube, was ich mitbekomme, auch eine Liebe für verschiedene Artigkeiten von den Menschen, eine Liebe für verschiedene Kulturen. Das hat mich schon als Kind geprägt. Und ich glaube auch zu Hawaii. Es ist sehr interkulturell. Auch in Singapur, wo wir waren, sind beides Orte, wo sehr, ja, wirklich viele Kulturen zusammenkommen, wo man es miteinander findet und sucht und findet. Mhm. Darum ringt manchmal auch.
Ich habe letzten Sonntag ich weiß, dass du meine Predigt gehört hast, kontrolliert hast, ob ich es richtig gesagt habe. Nein, du hast meine Predigt gehört und dort habe ich ja ganz fest gesagt, das Gebet Vater Unser bringt ganz verschiedene Menschen zusammen, in unterschiedliche Herkünfte, fällt dir das Licht, mit ganz unterschiedlichen Prägungen von Christen zusammenzuziehen.
Das ist, was ich liebe. Das ist mein Herz.
Weil also wenn die plötzlich beten, die du gar nicht verstehst und so komische Zeug machen und so, das ist dir gleich.
Ja, also ich glaube, dort, wo ich es anfangs schwierig finde, ist, wenn, eben, es gibt so in diesen Gebetsinitiativen manchmal, dass es so die Art, wie der Durchbruch passiert, das ist, wie wir Gott bewegen, dass er endlich eingreift in dieser Welt. Und dort merke ich, dort wird es irgendwie schwierig. Mhm. Also ich bin in der reformierten Kirche, da ist es mehr liturgisch. Ja, aber ich finde es spannend.
Du hast mir einen Satz sagen, und zwar der vom Spörtchen. Du hast ihn mitgenommen. Ich lese ihn einmal und dann, warum ist der dir so wichtig? Das Spörtchen ist ja vor über 100 Jahren hat er gelebt, also im 19. Jahrhundert, oder? Für einen Menschen, der für Gott lebt, ist nichts weltlich. Alles ist heilig. Er zieht seine Arbeitskleider an und sie sind für ihn ein Priestergewand. Er setzt sich zu seiner Mahlzeit und sie ist ein Sakrament. Er geht seiner Arbeit nach und übt dann das Amt des Priestertums aus. Sein Atem ist Weihrauch und sein Leben ein Opfer. Er schläft an der Brust Gottes und lebt und bewegt sich in der göttlichen Gegenwart. Das ist ein bisschen alt geschrieben, oder? Aber irgendwie muss das etwas Tiefes für dich bedeuten. Kommt da die Sehnsucht zum Tragen, oder was ist da? Was kommt da
für? Für mich ist es so, es ist so praktisch. Ich habe es für mich, also bei mir hängt das so in der Küche über dem Kochherd, einfach weil man dort viel vorbeikommt. Ich habe es noch für mich übersetzt im Sinn von, statt auf Englisch, aber ich habe jetzt eigentlich «Sie» geschrieben, oder? Dass es wirklich für mich ist. Mhm. Dass es mich anspricht. Und es spricht mich auch eigentlich so das Bewusstsein von, hey, was ich mache, ist eben, wir trennen so gerne, eben, Sonntagmorgen ist es offen, nachher ist wieder der Alltag. Und eigentlich ist Gott, er durchdringt alles, er ist in allem drin. Also in dem Sinn, was immer ich tue, mache ich als Gottesdienst. Das drückt es für mich aus.
Wenn du daheim für deine Familie kochst, ist das Gebet. Das würde ich daraus ableiten.
Ja, würde ich sagen. Mhm. Manchmal braucht es ein bisschen mehr Bewusstsein, wenn man jetzt abwäscht oder so. Ja. Oder, ja.
Genau. Das heisst, die Einstellung, die Lebenshaltung ist Gebet. Gar nicht das, was ich mache, sondern das, was ich bin. Könnte man es so zusammenfassen?
Ein Stück, ja. Ja. Mhm.
Das heisst, es braucht das eigentlich gar nicht, dass man sich speziell trifft zum Betten. Und ich bete ja immer. Dass wir manchmal sagen, ja, jetzt müssen wir speziell beten. Und das würde ich es dann gar nicht brauchen. Sondern es ist ja alles Gebet in meinem Leben.
Also ich glaube, es ist so wie in meiner Familie. Oder jetzt mit meiner Mama. Wir hatten gerade einen Hochzeitstag am letzten Wochenende.
Und gratuliere.
Wir haben uns Zeit genommen. Einfach nur das Zweite miteinander, was sehr wenig vorkam in letzter Zeit. Und darum haben sie gefunden, oder habe ich gefunden, es war Überraschung, wir brauchen die Zeit und das Miteinander. Und ich glaube, das ist im Gebet das Gleiche. Wir sind eben, ja, ich kann es weh, im Alltag unterwegs sein, in Beziehungen mit Leuten. Es ist alles Beziehung. Aber wenn ich nicht die Momente habe, wenn ich nicht die Zeit habe, muss ich sagen, jetzt, es ist nur du und ich und jetzt reden wir. Dann nachher wird das wie irgendwo auch beliebig. Dann ist am Schluss, ich würde sagen, ist am Schluss nichts mehr Gebet, oder? Das ist dann so ein bisschen Gefahr. Weil es, ich glaube, es kann sich wie ein bisschen verflüchtigen auch. Ich glaube, darum ist es für mich wichtig, so dass jeden Tag einen Moment habe, wo ich sage, hey Gott, ich komme einfach zu dir. Und ein Stück merke ich auch, es geht darum, ich muss bei mir ankommen. Weil ich kann mich verlieren. Ich bin relativ auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen unterwegs. Und so merke ich, kann mich darin verlieren. Und es ist immer spannend. Aber so merke ich, es ist nur noch ich. Und wer bin ich denn? Und wenn nicht ich als ich dir begegne, oder? Dann dann können wir uns nicht wirklich begegnen. Und das ist mit Gott gleich, wenn ich merke, hey Gott, ich bin da und du bist da. So Sätze helfen manchmal auch im Bett. Sagen, du bist da, ich bin da und das Bewusstsein. Und wenn ich das habe, dann merke ich, dann bin ich mir auch im Alltag seiner Gegenwart mehr bewusst.
Der Rainer Harter, der leitet auch das Gebetshaus in Freiburg, der hat einmal den Satz gesagt, manchmal muss man sich auch zum Gebet zwingen. Hat das mit dem zu tun, dass ich sage, dass es nicht so oberflächlich wird, muss ich mir auch manchmal bewusst Zeiten sagen, ich will mir das rausnehmen, wie du sagst, Klingelton auf dem Handy und so.
Genau. Also das eine ist das, eben das Beziehungsmässige und das Spontane, wo auch der Dank gegenüber Gott rauskommt oder in den Situationen im Alltag ich automatisch irgendwie einen Ausruf an ihn habe oder so. Oder das Reden mit ihm. Aber es braucht auch das, um zu sagen, hey, Gebet, es geht nur um etwas anderes. Und es geht auch noch darum, dass wir Vermittlerinnen und Vermittler sind. Dass wir eben die Priesterdienste haben, dass wir uns bewusst sind, im Alltag sind wir als die Priesterinnen da. Aber wir haben auch einen Priesterdienst in dem, dass wir von Gott kommen und Situationen, Menschen, die Welt vor ihn bringen eigentlich.
Wenn du, wenn du sagst, du kannst auch ganz still sein vor Gott. Ich merke manchmal, wenn ich ganz still bin, dann habe ich 1000 Gedanken. Mhm. Also es ist gar nicht so still, es ist ziemlich laut dann. Darum ist es manchmal ein bisschen ruhiger, wenn ich etwas mache. Erlebst du das auch so?
Ja, definitiv.
Also, was machst du mit dem, wenn es plötzlich ganz laut wird, wenn du still sein vor Gott?
Da habe ich schon Verschiedenes probiert. Das ist nicht meine Idee. Das ist irgendwie Johannes Hartl. Er schreibt das, glaube ich, in einem seiner Bücher. Dass er irgendeinen Zettel hat und dann schreibt er an, was immer ihm durch den Kopf geht und dann macht einfach so ein Zeichen. Also wie ausschalten, oder? Den Knopf drücken, ausschalten. Ich merke, das hilft. Das andere, was mir hilft, ist zu sagen, hey, es ist normal. Die Gedanken kommen, die gehen. Da gibt's, habe ich Verschiedenes auch schon probiert. Es gibt ein Bild, ich sitze am Fluss und es kommt ein Boot vorbei und es kommt, aber es geht auch wieder. Also sagen, es stresst mich nicht. Ich denke nicht, wow, ich kann mich gar nicht konzentrieren, sondern sagen, okay. Darum hilft manchmal ein Satz, weißt du, so wie, Gott, du bist da. Danke für deine Gegenwart. Was es immer ist, kann ein Bibelvers sein, um mich wieder fokussieren auf Gott. Mhm. Oder auch eine Kerze anzuzünden, so einen Fokus zu haben. Mhm.
Du hast für dich ein Wort aus dem Römerbrief. Es gibt jetzt also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben spendet, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Als ich so überlegt habe, wo du mir eben gesagt hast, dass in der Gegenwart von Gott sein, ist das dein Bild, wo du ganz stark vor, in Christus sein. Ich bin in ihm. Befreit vom Gesetz. Ich muss nicht, ich darf. Ist das das? Kannst du sagen, ich bin ein befreiter Mensch?
Ja, ich denke, das ist so ein Kern von dem. Oder so sagen, egal was ich mache, was ich gemacht habe, was ist, also wie sagen, er sieht nicht mehr das. Und das ist etwas, was ich versuche, mir immer wieder bewusst zu machen. Ich bin in ihm, er ist in mir. Mhm. Und ich bin jemand, der relativ schnell mich hinterfragt, mich selber. Oder mich selbst, so die Tendenz habe, mich selber zu verurteilen. Das Gefühl, ich hätte es besser machen können. Wieso habe ich das jetzt so gesagt? Und zu merken, es ist so befreiend. Zu sagen, hey, Gott kann mit dem umgehen. Ihn überrascht nichts, er kann mit mir umgehen. Und ich darf mich ihm zumuten. Das heisst, ich darf mich auch anderen zumuten.
Könnte man so sagen, was ist dein Bild, das du hast, wie Gott ist? Was hast du für ein Bild vor dir?
Das ist spontan, würde ich sagen, dass ich stelle mir Sachen nicht Bild, also ich sehe nicht das Bild innerlich. Ich bin nicht jemand, der so Bilder sieht, innerlich in dem Sinn, aber was ich mir vorstelle, ist so eigentlich seine, er ist da, oder sagen wir, Jesus sitzt neben mir. Mhm. Oder vielleicht steht er noch in seinem Raum. Das stelle mir manchmal vor, oder sagen, hey, was passiert, wenn ich runterknülle? Ich knülle vor ihm runter. Oder vielleicht gibt er mir seine Hände. Also das ist so ein bisschen... Ja. Und das Bild von Gott eigentlich einfach sehr, sehr, sehr gnädig ist. Mhm.
Wir machen noch ein einen Schritt weiter. Wir haben, jetzt hast du ein bisschen gesagt, deine Sehnsucht und so weiter. Und jetzt würden wir noch ein Punkt, wie können wir denn Better oder Betterin sein? Wir haben jetzt gemerkt, was du uns gesagt hast, dass scheinbar kann man Betten lehren. Du bist nicht als Betterin geboren worden, sondern man kann das lehren. Würdest du sagen, ich Esther, ich bin heute eine gute Betterin?
Nach meinem Maßstab nicht wirklich. aber man kann es definitiv lernen.
Was ist ein guter Better oder eine gute Betterin?
Das ist eben, wir haben so Maßstab, oder? Also, und ich habe gemerkt, ich habe immer so ein bisschen das Bild gehabt, was ist denn ein Better oder eine Betterin? Das löst in mir nicht unbedingt nur positive Gefühle aus, würde ich jetzt mal sagen. Es ist nicht ein Wort, das ich sehr gerne brauche, aber wo ich merke, es wird viel gebraucht. Ich glaube, das Ziel wäre, oder was meine Hoffnung ist, ich könnte eine gute Liebende sein. Von Gott.
Hat sich im Laufe deiner Zeit, du bist jetzt schon lange unterwegs mit Jesus, wie hat sich im Laufe deiner Zeit die Art vom Bett oder deine Art von dieser Beziehung pflegen mit Gott verändert? Und wo, kannst du sagen, wo das am deutlichsten wird? An welchem Punkt?
Ich glaube, das Deutlichste ist, dass ich, das wäre auch noch ein Slide, he? Eigentlich, dass ich gemerkt habe, ich muss Gott nicht suchen. Irgendwas gibt es so ein, oder wir sagen immer, reden davon, ich suche Gott. Und das ist ein guter Ausdruck manchmal, aber so merke ich, ich muss ihn nicht im Aussen suchen, nicht ihn verzweifelt irgendwo sagen, wo bist du eigentlich, sondern eigentlich, dass ich darf mich ihm öffnen. Und ich glaube, das ist für mich wie ein Prozess gewesen. Also das Merken, grundsätzlich, wo immer ich bin, in jedem Moment, ist es auch so, Achtsamkeit ist ein Wort, das viel gebraucht wird, oder? Aber so ist es eigentlich so ein Hellwachsein innerlich für mich. Sagen, Gott ist jetzt da. Oder wo ist er jetzt genau in dieser Situation? Und was macht er? So das Bewusstwerden von ihm. Und gell, eben Gebet hat natürlich auch mit Reden, mit Wort und allem zu tun. Aber ich glaube, zuerst einmal ist das Bewusstwerden von ihm. Mit ihm reden und auch die Momente haben, einfach auch versuchen zu hören, anzuhören. Was ja nicht nur über die Ohren, auch nicht nur über die inneren Ohren geht, sondern eben, dass das Wahrnehmen ist.
Also, man muss vielleicht auch, kann man dann mal wie etwas mal sagen, jetzt probiere ich mal das aus und damit man sich etwas einüben kann, muss das wie ein bisschen trainieren, kann man dann gewisse Sachen auch wie trainieren. Wenn man merkt, das liegt mir und jetzt soll ich das trainieren.
Ich glaube, das ist definitiv so. Hat mich auch wieder mit dem sich ins Gebet zwingen zu tun. Ja, es gibt auch da, ich liebe wirklich so den Ausdruck von den verschiedenen Menschen durch die Jahrhunderte, durch die ganz verschiedenen Arten, wie sie vor Gott gekommen sind. Ich hatte Zeiten, wo ich ein Gebet, eins ist im katholischen Katechismus, wo mir von alten katholischen Freunden, da habe ich Gott mal so schön erlebt, zu Wien, wir haben immer wieder in ihre Wohnung gehen. Und er war einmal dort mit uns und hat am Morgen ein Gebet gebetet. Und ich hatte so das Gefühl, wow, Gott ist so da. Und ich habe nachher sie gebeten, ob sie es aufschreiben können. Und das habe ich über längere Zeit und ich immer gebetet. Oder auch vom Ignatius gibt es gibt's Examensgebet, das sich eignet am Abend. Es ist so ein bisschen Rückblick auf den Tag, es ist Ausblick auf den Nächsten. So vor Gott sein mit meinem Leben. Ignatius gibt, ja, ich habe eine App-Zeit lang gebraucht, auch, das ist jetzt,
so Gebetsanregung.
Eigentlich von der ignatianischen Spiritualität her. Eins gibt es von 24-7-Gebet, das gibt es, glaube ich, nur auf Englisch, bin nicht sicher, Lektio 365, wo ich finde, das hilft.
Jetzt weiss ich, du lebst in Winterthur, du sagst, du gehst betend durch Winterthur. Wenn ich dich antreffe in Winterthur, dann bist du mit geschlossenen Augen unterwegs. Wer führt dich denn, wenn du bettest, betend durch Winterthur gehst? Hey, wie sieht das ganz praktisch aus? Du gehst Dir ist Winterthur und die Allianz in Winterthur, ja, das grosse Anliegen, du gehst betend durch Winterthur. Wie machst du das?
Mit offenen Augen. Also ich hatte letztens ein ganz lustiges Erlebnis gehabt. Das heisst, es war mir echt peinlich. Ich bin mit zwei Freunden in einem Kaffee und gefunden, wir treffen uns dort. Und für sie ist das sehr außergewöhnlich, weil wir über geistliche Sachen geredet haben. Und sie haben gefunden, oh, das machen wir nie außerhalb der Kirche sonst. Wir sind in Freikirchen unterwegs. Und dann hat aber der eine gefunden, hey, ich habe einfach den Eindruck, jetzt müssen wir noch einfach da außen, so mitten in der Stadt beten. Und gefunden, okay, können wir machen. Und wir sind raus und stehen mitten, also neben der Archhöfe in Winterthur, oder? Beim Hauptbahnhof. Stehen wir dort an. Und er macht die Augen zu und tut die Hände so auf und fängt an zu beten. Und ich so gefunden, oh, peinlich, da könnte jemand vorbeilaufen, den ich kenne. Hat etwas in mir ausgelöst, was gefunden. Ja, aber mein Ding ist eigentlich, ich laufe normal durch die Stadt. Ich kann auch normal in einem Kaffee sitzen. Ich kann irgendeine Situation sehen. Ich kann einfach nur mit durch. Es gibt Auseinandersetzungen, die ich mitbekomme. Oder irgendeine Situation. Und sage einfach, ich bitte eigentlich den Heiligen Geist, dass er da einen Einfluss hat.
Du sagst jetzt gerade, du hast gesagt, du betest, das heißt im Heiligen Geist, er soll helfen. Betest du zum Vater Gott oder zu Jesus Christus oder zum Heiligen Geist?
Eigentlich alles. Also nicht immer gleichzeitig. Ich liebe es auch zu sagen, der dreieinige Gott. Wieso wir bewusst machen, Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber ich denke oft zu Jesus. Auch wenn ich jetzt für Leute bete. Ich glaube, auch wenn ich für Leute bete, die jetzt weiss, die sind nicht im Glauben unterwegs und ich mal frage, darf ich beten? Ich glaube, es geht mir wiederum sagen, hey, Jesus, du liebst die Person, also, dass sie das mitbekommen. Zum Vater, mir das bewusst machen, er ist der Vater. Und wie ist er als der Vater? Zum Heiligen Geist auch.
Denkst du manchmal dann während dem Beten, wer könnte jetzt für das zuständig sein?
Nein, denke ich eigentlich nicht. Also ich glaube, er ist ja eins, oder?
Genau.
Ich glaube, es ist mehr auch wieder, es ist Hilfe für uns. Ich glaube auch nicht, dass es darauf ankommt. Das ist eine Hilfe für uns, mehr so ein bisschen ein Aspekt von der Gottheit anzurufen. Jetzt so. Aber ja, einfach im Bewusstsein. Der Heilige Geist der lebt in mir und ist die Kraft, die wirkt. Jesus ist der ans Kreuz gegangen ist. Er ist, ich liebe es auch im Gebetshaus vor das Kreuz zu knündeln eigentlich. Und zu sagen, ich kann mir das sonst bewusst machen, es braucht es nicht. Es ist meine Hilfe.
Es ist für dich nicht wie ein Ritual, das nötig ist, sondern es hilft dir selber, dich auf das auszurichten.
Ja, genau. Ich glaube, Ritual können auch religiös werden, wo es dann weh. Ich brauche es weh und als einen Ersatz für eigentlich das Direkte zu kommen.
Machen noch einen letzten kurzen Teil, wo es ein bisschen um Erlebnis geht vom Beten. Ich habe am letzten Sonntag gesagt, meine Gebetsliste, wo sich Gebetsanliegen oder Anliegen, die ich nicht erfüllt habe, ist grösser als die sich erfüllt haben. Jetzt hoffe ich von dir zu hören, dass es bei dir anders ist.
Ist es leider nicht.
Und wie gehst du mit dem um, dass sich Gebet manchmal nicht erfüllt und dass der Wunsch, den du hast, dass der nicht in die Erfüllung geht? Wie gehst du mit dem um, dass das nicht zum Frust wird?
Erstens mal darf ich manchmal meinen Frust ausdrücken. Also, ja, es gibt Situationen in meiner Familie mit meiner Mutter, die seit Jahren schwer krank ist, wo auch Demenz dazugekommen ist, Alzheimer, und wo ich extrem schwierig finde. Und wo ganz viele Leute gebetet haben. Ja, wo mich echt immer wieder etwas braucht, um zu merken, es gibt, wie gehe ich gut mit dem um? Wie gehe ich gut mit dem um? Im Gespräch mit anderen, auch nicht Gläubigen, die finden, wie kann das sein, jemand, der sein Leben so quasi Gott hingegeben hat, endet so in seinem Leben und einfach so sagen, es gibt keine gute Antwort für das.
Also kannst du nicht einfach locker sagen und sagen, Gott macht keinen Fehler? Nein, das sagen wir manchmal so locker.
Ich glaube nicht, dass das Gott einen Fehler macht. Ich glaube, wir können auch Gott nicht Schuld geben für so etwas. Ich glaube, es gibt einfach mehr zwischen Himmel und Erde als wir können erklären. Und Glauben bleibt ein Stück auch immer ein Geheimnis. Während wir Gott kennenlernen können, immer mehr ist es, glaube ich, müssen wir Ja sagen können zu dem, die wir nicht erklären. Also zu dem, zum Mysterium des Glaubens, ein Stück auch.
Beim Vorbereiten hast du mir einen Satz gesagt, den ich gedacht, den kann man ja auch ganz unterschiedlich verstehen. Du hast nämlich gesagt, wir müssen aufpassen, wenn wir zu Gott kommen, dass unsere Erwartung nicht zu gross ist. Jetzt habe ich immer gedacht, ich muss eine grosse Erwartung an Gott. Und du sagst mir, dass die Erwartung nicht zu gross ist. Was meinst du genau damit?
Ich glaube, wir können wie ein Stück einen magischen Glauben entwickeln. Dass wir das Gefühl haben, Gott, oder vielleicht Gott ist wie ein Automat. Oder es ist wie etwas, ich mache es magisch in dem Sinne. Ich tue ein Ritual oder ich brauche eine Formel von Gebet und dann funktioniert es. Oder eben, hey, jetzt haben so viele Leute gebetet für die Situation, sei es jetzt Krieg in der Ukraine, was auch immer, und es ändert sich nichts. Das, so ein bisschen, in dem Sinne die Erwartung, Gott ist mir verfügbar. Mhm. Weil das ist er nicht. Er ist, vom C.S. Lewis gibt es ein schönes Zitat, das ungefähr heisst, er ist wild. Er kommt zu uns, zu seiner Zeit und auf seine Art. Also im Zusammenhang mit dem Aslan, dem Loi, in Narnia. Und ich glaube, das ist es so. Wir können ihn kennen, wir können mit ihm unterwegs sein, wir erleben seine Gegenwart und gleichzeitig bleibt er immer unverfügbar.
Mhm. Und wenn sich jemand dann sagt, ja genau, mir geht es so, eigentlich bin ich ein bisschen müde geworden, es hat den Eindruck, es passiert so wenig. Was würdest du zu jemandem sagen? Und sagt, eigentlich mag ich gar nicht mehr.
Ich hatte also Zeiten. Kommt auch zwischendrin wieder. Mhm. Ich merke dann amix, wenn ich nicht mehr mag, dann mag dann heisst, dass ich habe gemacht, ich habe mich getrieben, ich habe probiert. Ich glaube, es hat mit dem Gott im Aussen zu suchen zu tun. Oh, das ist das Gefühl, Gott, wo bist du eigentlich? Das mag ich dann nicht mehr. Und ich würde sagen, hey, versuch dir einfach Zeit zu nehmen. Einen Moment. Sagen, ich setze mich dir aus.
Das heisst, wir kommen wieder dorthin, was du am Anfang gesagt hast. Es ist mehr eigentlich eine Haltung, die wir einnehmen und nicht etwas, was wir produzieren, was wir jetzt machen. Und um möglichst den Gott können, zu bewegen, dass er das macht, was er machen sollte.
Ja, im Kern, ja. Mhm. Ja.
Aber gibt es vielleicht gleich irgendein Erlebnis, wo du sagen kannst, da haben wir wirklich Gott in einer ganz besonderen Art und Weise erlebt. Gibt es so ein Erlebnis? Könnten wir ja wahrscheinlich alle erzählen, aber jetzt bist du heute dran, dass du uns vielleicht etwas sagen könntest, wo du ganz speziell Gott erlebt hast.
Eine besondere Art und Weise?
Ja.
Ich habe dir zwei Sachen erzählt. Das eine war Vortox.
Ja, genau.
Also, ja, vielleicht erzähle ich das, oder? Das andere ist, ja. Wir lieben zu unterwegs zu sein. Wir sind in einer Sommerferie mit der ganzen Familie, mit dem Auto über Frankreich, Spanien, auf Portugal und haben kurz vor Porto einen Unfall gehabt. Also ein Sattelschlepper ist hinten in uns rein. Und es war einfach ein Moment, wo ich so gemerkt habe, wow, ich habe den nicht vorher gebetet, irgendetwas. Aber es war so ein Moment, wo mir so bewusst wurde, hey, Gott hat unser Leben in der Hand. Und es ist absolut, ich meine, es ist für mich kein Zweifel gewesen, dass Engel dort waren. Mhm. Und interessanterweise habe ich habe den Kopf ziemlich angeschlagen, es war Stress gewesen. Es ist so der erste Moment, zu merken, es ist eine absolute Bewahrung. Der Sattelschlepper hat 30 cm mehr über und er hat das ganze Gepäck führen geschoben. Auf dem Hintersitz waren unsere drei Töchter. Also er ist vor dem Hintersitz zum Stehen gekommen. Neben dem Gepäck vorbei eigentlich. Es ist absolut, eben, also kein Zweifel, das sind Engel. Und irgendwann habe ich so gemerkt, in allem drin, in allem Stress, was ist da für ein Frieden? Es ist so plötzlich, irgendwo ist da ein extremer Frieden. Und interessanterweise ist ein paar Monate später sind mein Mann und ich dann nochmal auf Porto. Wir haben mit unseren Gastgebern uns getroffen, sind uns zum Nacht eingeladen. Und während dem Nacht sagt er irgendwann, Esther, was ist das für eine Aura, die du hast? Als ich auf die Unfallstelle gekommen bin, habe ich das gerade gemerkt. Und dann habe ich wieder gemerkt, hey, wow, ich habe Ich habe hier den Frieden gespürt. Und das ist das, bin gar nicht ich. Also, das ist Gott, oder? Und er ist da und er ist nicht nur da, wenn ich bete und wenn ich mich bemühe, sondern er ist da mit seiner Gegenwart in den Situationen, wo eben vielleicht gar kein Frieden ist. Und das ist wahrnehmbar für mich und es ist wahrnehmbar für Menschen, die ihn vielleicht gar nicht so kennen wie ich. Und das beeindruckt mich. Und gell, wir reden irgendwie jetzt nicht über Fürbitte und das dran sein, was auch ein Teil ist, aber ich glaube, es ist wie der Kern von unserem Glauben muss das sein, dass wir die absolute Überzeugung haben. Weil wir wissen nicht, was in der nächsten Jahr passiert in dieser Welt. Wissen wir nie. Wir wissen nie, was passiert, wenn wir da rausgehen. Und weiss ich dann, hey, er ist so da, er ist so gegenwärtig.
Esther, danke vielmals. Hast du da, wo wir uns getroffen haben, habe ich gedacht, wenn man den Esther zulässt, wenn sie dann so einfach ins Erzählen hineinkommt, dann spürt man etwas von dem bei dir. Es gibt noch viel mehr Möglichkeiten, als wir können ausloten und können denken. Das ist das eine, was ich überlegt habe. Und das andere ist, du empfindest in dieser Beziehung mit Gott in all diesen Facetten als Privileg. Habe ich den Eindruck. Das spürt man, dass das für dich ein Privileg ist. Und das andere, ich denke, du hast es ein bisschen gesagt, mit dem Wort von der Sehnsucht, du möchtest noch ein bisschen mehr entdecken. Du bist noch nicht am Ziel.
Definitiv, ja.
Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Und etwas von dieser Sehnsucht, die vielleicht geweckt werden durfte, auch bei uns. Jetzt durch das, was du uns mitgeteilt hast. Danke vielmals.
Herzlichen Dank.